Manchmal trifft es uns beide und dann ist die Woche ein bisschen komplizierter, aber wir schaffen trotzdem für euch mit einem besonderen Gast über besondere Problematiken zu reden. Hajo Seppelt heute im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Philipp, irgendwie sind wir im Parallelmodus unterwegs. Ja, hatten beide in dieser Woche einen kleinen Zwischenfall. Ja, nichts Dramatisches passiert zum Glück. Hätte bei beiden anders ausgehen können. Wenn alles geklärt ist, bringen wir da euch mal auf den Stand. Soweit nur, was soll ich sagen? Krönchen richten, Kopf wieder gerade biegen und weiter. Ne?
Es ist Ralf, diese Woche ist wirklich also schwer in Worte zu fassen. Also ich dachte schon, ich habe irgendwie diese Woche nicht gerade das Große losgezogen, was Glück anbelangt. Aber dann haben wir heute ja korrespondiert vor der Aufnahme. Und ja, du hast mir auch ein Foto
1-1,
geschickt von
ne?
dir.
Ich würde
Und
sagen
dann dachte
1-1. Ja.
genau,
Klares
kann man sagen
1-1.
1-1. Also geht uns beiden, wie soll ich sagen, ja, hat uns beide gut erwischt die Woche, aber auch auf der anderen Seite, vielleicht hätte alles immer noch schlimmer
Ja,
ausgehen, muss man
klar.
fairerweise auch
Ja.
sagen. Also im Großen und Ganzen können wir jetzt mit ein bisschen Abstand sogar vielleicht sagen, es ist scheiße gelaufen, aber hätte auch schlimmer sein können. Insofern, ja, wir freuen uns, dass wir beide zumindest jetzt in der Lage sind, hier an dem Mikro zu sitzen und über schönen Sport zu sprechen und natürlich auch ein paar kritische Themen. Deshalb haben wir Hajo Seppelt ja bei uns heute auch in der Sendung zu Gast. Wir haben in der vorletzten Woche, meine ich, ja auch schon mal ein bisschen ausgiebiger thematisiert, dass ja doch gewisse Entwicklungen im Marathonlaufsport, im Damenbereich, aber auch bei den Veröffentlichungen der AIU, also der Athletics Integrity Unit, was Dopingfälle in Kenia anbelangt, momentan doch, dass man das nicht übersehen kann. Und da wir, vor allem du natürlich, sehr gut, sehr, sehr engen Draht hast zu deinem Kollegen in der ARD, freuen wir uns, dass er sich heute für uns Zeit genommen hat. Den viele von euch ja wahrscheinlich kennen, weil sie auch regelmäßig hoffentlich auch die ARD schauen und seine Doping-Recherchen kennen. Und ansonsten ist es natürlich auch eine für uns spannende Woche, für dich ja sogar vor Ort eine spannende Woche, denn wir haben wieder einen großen deutschen Marathon diese Woche in Deutschland und zwar in Frankfurt am Sonntag. Das heißt, für alle, die zu Hause jetzt sagen wir mal keine ganz guten Ausreden haben, was sie am Sonntag machen, sollte das eigentlich im Hessischen Rundfunk Pflichtprogramm sein, denn wir haben ja noch die Zeitverschiebung. Das heißt, wir kriegen eine Stunde noch geschenkt an zusätzlichem Schlaf und dann, glaube ich, kann man es schon schaffen, dass man um 10 Uhr spätestens am Fernsehen sitzt und deiner Stimme lauscht, Ralf.
Also die meisten, die ich von euch so kenne, die sind ja schon da stundenlang unruhig, ne? Sind schon gelaufen oder
Sind schon
wirklich bis
irgendwie
10 Uhr,
Longrun
come
laufen
on, ey.
gegangen.
Ja, also 10 Uhr ist ja dann Winterzeit, ja, also das schafft ihr alle. 9:55 Uhr geht's los. Ja, wir haben nicht nur wieder Frankfurt-Marathon, nachdem es ja 2 Jahre ausgefallen ist, sondern das ist hinten raus jetzt ja wirklich auch noch ein wirklich spannendes Rennen geworden. Jan Fitschen wird an meiner Seite das Ganze begleiten. Denis Krebs macht für uns die Vorbereitung. Debbie Schöneborn, die ja in einer unserer letzten Folgen unser Gast war, wird zusammen mit Katha Steinruck, Simon Boch und jetzt habe ich den vierten schon wieder vergessen, eine Euro-Staffel laufen. Das wird bestimmt auch ganz spannend.
Cool.
Nils Vogt, genau. Nils Vogt läuft auch einen Part in der Euro-Staffel. Und dann haben wir natürlich vor allen Dingen sowohl bei den Männern aus deutscher Sicht als auch bei den Frauen aus deutscher Sicht wirklich jetzt ein ganz, ganz cooles Line-up für Frankfurt. Hätte ich nie zu träumen gewagt. Ja, Thea Heim war ja schon länger klar. Die will sicher in Richtung Bestzeit sich orientieren. Und dann ist ja Laura Hottenrott jetzt noch als Vollstarterin an der Startlinie. Da freue ich mich auch sehr drauf. Bin sehr gespannt, nachdem sie ja doch ziemlich gebeutelt war durch die Corona-Infektion kurz vor der WM an ihrer alten Uni in Eugene und so weiter. Hat sich aber ja durch ein paar bemerkenswerte Ergebnisse, haben wir ja auch schon drüber erzählt, Jungfrau-Marathon gewonnen und so, wirklich wieder sehr, sehr stark präsentiert. Und bei den Männern ist halt Philemon Abraham ja schon klar gewesen, der ja zusammen mit dir, Philipp, in Hamburg gelaufen ist, aber da hat er ja auch kein so schönes Rennen gehabt, ja. Ist da
Leider nicht,
ziemlich,
nein.
ziemlich eingegangen hinten raus, aber soll jetzt auch wieder wirklich gut beisammen sein. Und Hendrik Pfeiffer hat sich ja dann entschlossen, nachdem er in New York leider nicht ins Elitefeld reingerutscht ist, in Frankfurt Vollgas zu geben. Die Folge mit ihm haben wir aufgezeichnet, könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Ja, sowieso erstmal ein fettes Dankeschön an euch alle, an die Community, aber sagt es gerne allen noch weiter. Die letzten Wochen liefen wirklich grandios, muss man tatsächlich sagen. Weil ja, nicht nur die Gäste, ich habe schon gesagt, in den letzten Wochen toll waren. Klar, Sebastian Kienle, unsere letzte Folge, das war schon nochmal ein großer Move. Ja, das muss man schon sagen, da kamen sehr, sehr viele positive Rückmeldungen von euch. Und klar, wir wollen natürlich in der Richtung auch weitermachen. Ja, und wir nähern uns in großen Schritten unserer Million. Also das ist richtig cool. Und vielleicht noch Flashback zu den letzten Wochen. Ich hatte mich ja beschwert, dass ich hier die Laufveranstaltungen aus der lokalen Umgebung nicht angezeigt bekomme. Ja, habt ihr natürlich massiv für gesorgt, dass das jetzt passiert. Und zwar in cooler und kurzer Abstandsfolge. Ne? Nämlich der Königsforstmarathon hat zurzeit noch eine virtuelle Laufreihe am Laufen, ne? Am Laufen dran. Ja.
So, ja.
Jedenfalls ist da die Abschlussveranstaltung am Sonntag in einer Woche, also am 6. November. Ja, da kann man dann nochmal in diesem virtuellen Ranking Halbmarathon, 10 Kilometer oder Marathon laufen. Und da gibt es dann halt so eine kleine Veranstaltung mit ein bisschen alkoholfreiem Bier und sowas im Wald. Also wer da Bock drauf hat, ja.
Da muss ich natürlich direkt einhaken. Denn wenn ihr am 6. November im Königsforst lauft, richtig, dann könnt ihr natürlich, also okay, alle sind entschuldigt natürlich, die Halbmarathon ja, laufen. Wer 10 Kilometer rennt, dann muss ich leider sagen, Leute, auch das ist natürlich total in Ordnung,
aber dann müsst ihr mindestens drücken.
Genau, die müssen im Ziel einfach weiterlaufen. Das wird zwar für ein bisschen Verwunderung sorgen, aber wir brauchen 11,11 Kilometer, Leute, für den Enduko Crush, den wir ja für euch als Community Challenge eingerichtet haben. Also hier auch nochmal. Vielen Dank für die vielen Anmeldungen von euch schon. Es gab einige Rückfragen, wie man sich auch schon als Enduko-Nutzer dafür anmelden kann. Es ist nochmal, also für die Leute, die da noch Fragen haben, es ist nicht nötig, dass ihr einen Pro-Account habt, also einen bezahlten Account bei Enduko. Klar dürft ihr das natürlich auch mit eurem Pro-Account machen. Da haben wir ja viele positive Rückmeldungen bekommen, dass die Trainingssteuerung für sie damit bislang hervorragend funktioniert. Ihr könnt euch aber auch einfach Enduko runterladen, die Free-Version nehmen und euch trotzdem für unseren Community-Crush anmelden. Und das Ganze ist einfach, denke ich, am simpelsten, wenn ihr in unsere Shownotes schaut. Und da poste ich, also in der letzten Folge, in der 128er, ist der Link hinterlegt. Ich werde den aber auch nochmal heute hier in die 129er Folge einfügen. Und für die Leute, die jetzt nicht genau wissen, wo, wie, was die Shownotes sind, also ihr klickt einfach in eurem Podcast-Player, nehmen wir es mal als Beispiel Spotify oder was auch immer ihr habt, Apple Podcasts, I don't know. Wenn ihr die aktuelle Folge anklickt, dann öffnet sich ja meistens so ein Dropdown-Menü oder generell so ein Übersichtsmenü, wo die Beschreibung zur Folge steht. Und drunter ist meistens sind die sogenannten Shownotes, also wo Ralf und ich Links hinterlegen können für euch, Artikel zum Weiterlesen, natürlich auch Links zu unseren Partnern, wenn ihr einen Deal abschließen wollt. Und da werde ich das für den Enduko Bestzeit-Crush auch nochmal reinposten. Wir freuen uns auf jeden, der am 6. November dabei ist. Ihr dürft, wie gesagt, beim Königsforst gerne mitlaufen, aber wir brauchen auf jeden Fall Leute, die 11,11 Kilometer am 6. November laufen.
Ja, da musst du ja nur kurz die Uhr anhalten, ne? Das könnt ihr Läufer ja. Läuferinnen und Läufer ja am allerbesten mal kurz die Uhr anhalten, ne?
Ja, das ist ganz groß,
wenn man stehen bleibt, sonst geht's nicht, ne? Sonst geht's auf gar keinen Fall, ja? Nee, aber das wäre schon cool. Ich hatte heute Morgen tatsächlich auch nochmal mit den Veranstaltern des Läuferinnen und Läufer des Jahres Ehrungswochenendes Kontakt, ja, weil die sich natürlich auch Gedanken machen, German Road Races mit dem DLV zusammen, wie es dazu kommt, dass so viele kleinere Veranstaltungen echt große Probleme haben. Ja, das sind ganz oft so kleine regionale Geschichten, aber offensichtlich ja auch bei einfach ganz vielen Leuten, die eben nicht am Wochenende irgendwo hingehen und sagen, okay, Wetter ist super, ich melde mal nach. Ja, du hast es erzählt aus der Nachbarschaft in deiner Heimat, ja, wo es halt auch einen großen Lauf gab und jetzt dümpeln die Anmeldungen dahin. Ja, das ist schon traurig.
Total.
Ja.
Das ist ein Phänomen, wo ich auch noch nicht so ganz dahinter gestiegen bin, warum die Situation derzeit so ist, wie sie ist. Das Beispiel, wo wir hier off-record vorher drüber gesprochen haben, ist der Schönbuchlauf in Hildritzhausen. Hildritzhausen, die Leute, die jetzt so aus dem Gebiet Böblingen-Sindelfingen oder vielleicht sogar auch aus der Tübinger Seite kommen, die kennen den Lauf wahrscheinlich schon. Der Schönbuchlauf ist so ein klassischer Traditionslauf, 25 Kilometer, also aus der Zeit noch, wo es keine Halbmarathons früher gab, sondern da war noch 25 Kilometer diese mittlere Distanz sozusagen. Ist auch kein einfacher Lauf, hat auch einige Höhenmeter, ist halt in dem Naturpark Schönbuch. Aber wunderschön und mein Vater, ja, war viele Jahre Abteilungsleiter vom Lauftreff oder von der Laufabteilung in Hildritzhausen und hat den Lauf auch organisiert. Und ich erinnere mich noch als kleiner Junge mit meinem Bruder zusammen da immer natürlich auch mitgeholfen und so weiter. Da gab es früher, ich glaube in den Spitzenzeiten so 1200, 1300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und das ist ein ganz kleines, also Hildritzhausen ist ein kleines Dorf, ja. Also es ist wirklich regional stark angenommen worden. Da war teilweise mal Joey Kelly dabei, Dieter Baumann ist natürlich auch schon mal da mitgelaufen und noch ganz viele andere. Also das war schon eigentlich eine relevante Sportveranstaltung jetzt im Herbst. Und das hat zwar die letzten Jahre schon ein bisschen abgenommen, aber aktuell, ich habe mal jetzt Voranmeldezahlen gehört von vor ein paar Wochen, wo ich meine Family besucht hatte. Mein Vater ist natürlich noch immer so rudimentär mit verbunden und kriegt das natürlich auch ab und zu mit. Es ist erschreckend. Da reden wir dann schon von einem Zehntel circa von früher, was jetzt so Voranmeldungen sind. Also das ist halt wirklich inzwischen für so kleine Veranstalter, die es alle ehrenamtlich machen und aus Spaß an der Freude, eine Frage, ob man solche Traditionsveranstaltungen, das ist es auch schon die, weiß gar nicht, da müsste ich jetzt lügen, wahrscheinlich 40. wenn das überhaupt reicht, Auflage, ob man das zukünftig noch weiterführt, weil die Kosten für die Durchführung ja irgendwann höher sind. Ne? Du musst ja jemanden bezahlen, der eine offizielle Zeitmessung macht, du brauchst irgendwelche vielleicht Streckenabsperrungen etc., Verpflegungen, wenn du das nicht gesponsert bekommst für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, und da ist irgendwann ein Punkt erreicht, wo du als Laufabteilung dann da noch drauflegen würdest. Und ich glaube, da geht es ganz vielen kleinen Veranstaltern inzwischen so, zumindest habe ich das immer wieder mitbekommen. Und das finde ich extrem schade, weil es natürlich für diese Vielfalt der Szene und auch für mich wichtige Events, weil klar, beim 25-Kilometer-Lauf, muss ich gestehen, bin ich selber nie mitgelaufen, weil früher war natürlich der Fokus noch auf der Bahn.
Heute ja Pille,
und irgendwie hat sich 25 sonst die Jahre auf nicht und angeboten. Runter,
das machst du ja jeden Tag im Moment.
Ja, aber es gibt halt ganz viele so regionale Veranstaltungen, wo es, wie du gesagt hast, Königsforst, da gibt es 10, vielleicht halb, vielleicht einen ganzen Marathon, aber oftmals bei solchen Events natürlich auch Nachwuchsveranstaltungen, weißt du, so Bambini-Läufe, wo einfach kleine Kids, weil die Eltern eh da sind, einfach mal an so ein Thema ranschnuppern können, sowas mal ausprobieren können, diese Atmosphäre mitbekommen können und vielleicht ja auch Blut lecken. Nur das wird es ja dann irgendwann auch nicht mehr geben, wenn solche Veranstaltungen wegbrechen. Und so richtig begriffen, warum dieser Trend gerade so stark jetzt sich forciert, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich hätte jetzt eher angenommen, dass nach Corona, nachdem das ja, sagen wir mal, gute 2 Jahre wirklich einfach nicht möglich war, dass man an sowas teilnehmen kann, als Nicht-Profi oder wie auch immer, dass jetzt eher so ein eine Übernachfrage besteht, dass man so viel wie möglich Events wieder machen möchte. Und eigentlich ist das komplette Gegenteil der Fall. Die Zahlen jetzt sind ja viel, viel schlechter als vor Corona noch. Und
das Einzige, was funktioniert, sind so bestimmte Leuchtturmveranstaltungen. Ne? Vielleicht haben die jetzt gerade einfach ein kleines Prä, dadurch, dass man sagt, okay, dann mache ich eben eher mal einen Traditionslauf, ja, mit einer besonderen Atmosphäre, oder ich gehe eben nach Berlin an dem Wochenende, ja, wenn man ja vielleicht dann auch gar nicht den Marathon läuft, sondern den Frühstückslauf macht oder, ja, ja. Oder jetzt eben auch Frankfurt, die Anmelderzahlen sind auch sehr okay. Das sind halt alles so Geschichten. Heute Morgen habe ich noch mit Bertolt Bertes gesprochen, der für Silvesterlauf Trier verantwortlich ist. Die haben auch überhaupt keine Probleme dort, ja. Aber das ist natürlich auch ist ja die renommierte Silvesterlaufveranstaltung in diesem gesamten südwestlichen Bereich in Deutschland. Ja. Aber ganz viele Kleine haben eben die Probleme, ja. Also deshalb, Leute, wenn ihr könnt, geht irgendwo hin. Davon leben ganze Vereine und ganze Abteilungen, dass da.
Kann man immer als guten Trainingslauf mal einbauen. Ja. Das muss ja nicht immer der High-End-Wettkampf sein, aber ich sag mal, ein solider Trainingswettkampf ist ja immer noch ein sehr gutes Training in aller Regel. Haben wir früher übrigens auch oft gemacht, dass wir, als ich noch in Regensburg im Verein war, gerade in so Vorbereitungsphasen, also sprich Herbst, Frühjahr, oftmals auch kleine regionale Crossläufe hier in der Gegend einfach als Trainingslauf mitgemacht haben, statt einer Tempoeinheit, die man halt im eigenen Stadion oder wo auch immer gemacht hat. Also für diejenigen, vielleicht da jetzt auch ein bisschen drüber nachdenken oder ja, die das beschäftigt, sag ich jetzt mal, guckt euch mal um. Und es gibt natürlich, wir hatten ja über das Thema Laufkalender gesprochen, es gibt online ja auch inzwischen Möglichkeiten, es gibt noch die gedruckten, die gibt es natürlich auch noch. Aber es gibt natürlich auch online die Möglichkeiten, danke auch für die Mails, die wir dazu erhalten haben. Natürlich gibt es bei Laufen.de, das ist natürlich das größte Portal, was man wahrscheinlich so kennt, neben Runners World, gibt es einen Laufkalender. Ob da wirklich die ganzen regionalen Veranstaltungen abgebildet sind, haben wir auch schon drüber gesprochen, Ralf, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oder ob das nicht doch eher die größeren sind.
Ja, aber wahrscheinlich jeder Landesverband hat in der Regel eigenen Link oder einen eigenen Laufkalender. Ja? Also Leichtathletik-Landesverband, ja, schaut mal da rein, findet ihr sicher. Und wenn ihr bei einer etwas größeren Laufveranstaltung seid, in der Regel liegt da dann ein Laufkalender für eure Region aus.
Ja? Stimmt.
Ja. Also da könnt ihr, aber ich weiß, woran es liegt. Ist mir jetzt gerade eingefallen.
Ich bin gespannt. Kaffee und Kuchen kann nicht sein, da gibt es immer sehr leckere Buffets
in der Regel. Das ist ja der Grund überhaupt, zu diesen Veranstaltungen hinzugehen. Ja? Weil da gibt es in der Regel ja selbstgebackenen Kuchen. Ja? Also das ist schon weit vorne. Ja?
Genau.
Es sind die Menschen, die sich Laufbänder zu Hause hinstellen. Die sind schuld.
Ja, wir haben das Geheimnis, ich habe das Geheimnis gelüftet auf Instagram. Also ich muss immer schmunzeln, es gibt auf Strava und auf Instagram sehr viele sehr erheiternde Kommentare von, die Leute dachten, es wird eine, natürlich mit einem Augenzwinkern, es wird eine Heimsauna, es wird irgendwie, es wird ein Unterwasserlaufband oder ein Indoorpool, so Lionel Sanders mäßig, mit Gegenstromanlage von, Paincave. Ja genau, eine Paincave. Sorry Leute, ist ganz langweilig, und es ist nur in Anführungszeichen ein Laufband, aber tatsächlich ein ziemlich geiles Laufband, nämlich das Forefront von Woodway, also die Leute, die sich mit Laufbändern intensiver auseinandersetzen, sollten sich das mal angucken. Das ist da, wie hat das jemand sehr, natürlich mit einem Augenzwinkern auf Instagram genannt, das ist der Maybach unter den Laufbändern. Also da kannst du natürlich auch theoretisch Geschwindigkeiten durchaus auch laufen, die, sag ich jetzt mal, ja, also die, wo auch ich an meine Grenzen komme, sage ich jetzt mal.
Ob das dann langsam, mittel, Elliot oder was?
Genau, ja, so in der Art. Ich weiß nicht, ob Elliot ein Laufband, ein Kenia hat oder ob er eins braucht, aber zum Beispiel
ist ja von Ineos inzwischen ausgerüstet, da die ganze Nummer.
Ja, genau, also Mo Farah oder eine Gesa oder sowas haben eben auch das Forefront bei sich zu Hause stehen. Das ist natürlich nach oben hin weitestgehend offen. Diese Laufbänder haben einen sehr, sehr starken Motor. Das sind Lamellenlaufbänder, was auch den Vorteil hat, dass das dem Laufen draußen wesentlich näher kommt, als diese klassischen Laufbänder mit diesem
Band, also Belt, sag ich mal. Sagt man sagen. So ein Quatsch. An Laufen draußen kommt überhaupt nichts ran.
Ja, da gibt es auch was.
Du bist die ganze Zeit
auf der Stelle. Da gibt es ganz viele, die ja schreiben, auch oder schon geschrieben haben, wie ich das ins Verhältnis setzen würde zu draußen laufen, ob man da mit Steigung arbeitet etc., weil man bricht ja draußen mal mindestens den Luftwiderstand mit der eigenen Geschwindigkeit. Da gibt es echt ganz spannende wissenschaftliche Abhandlungen, habe ich auch jetzt einige Sachen schon gelesen. Ich bin am Überlegen, ob wir dafür vielleicht sogar einen Experten mal einladen sollten, weil das ist auch eine spannende Thematik. Wir hatten ja auch schon Gäste bei uns, die übrigens auch schon mal Indoor-Weltrekorde aufgestellt haben. Da haben wir damals mit Florian Neuschwander gar nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, er war zumindest mal zeitweise der Inhaber des 50 Kilometer Weltrekords auf dem Laufband.
Ich glaube, er hält dir über 100 noch.
Über 100, genau. Also das ist vielleicht auch mal spannend. Und für mich ist es in allererster Linie natürlich einfach mal eine sehr gute Möglichkeit, jetzt diesen Winter auch zu Hause zu trainieren. Natürlich, logischerweise, als jetzt werdender Vater plane ich jetzt nicht im Februar oder im Januar oder wie auch immer irgendwie 3 Monate in Kenia unterwegs zu sein, sondern wollte natürlich eine Möglichkeit schaffen, dass auch wenn das Wetter jetzt sehr, sehr schlecht wäre, ich zumindest qualitative Einheiten zu Hause auch trainieren kann. Da geht es jetzt gar nicht darum, dass ich jede Einheit auf dem Laufband mache. Aber wenn du natürlich ein Laufband willst für harte Einheiten, dann brauchst du auch irgendwas, was natürlich jetzt nicht bei 18 km/h auseinanderfliegt, so gefühlt. Und ich kenne viele aus so Fitnessstudios. Da muss man natürlich sagen, da geht es schon mal vom Motor nicht schneller. Und wenn du diese Geschwindigkeit auf diesem Laufband rennst, der Lärm, also Geräuschpegel plus das Laufgefühl ist nicht so geil, weil du das Gefühl hast, das Ding fällt halt gleich zusammen. Das ist bei so einem Forefront schon sehr anders, sage ich jetzt mal. Ja, also das ist auf jeden Fall für mich auch so ein bisschen, ja, wie das halt so ist. Ihr wisst das zu Hause auch, so als Sportler, man freut sich immer auf so neue Spielzeuge, egal ob das ein neuer Schuh ist oder ein neues Laufband.
Ja. Einfach mal wieder back to basic, ne? Ein paar Schuhe anziehen, ja, raus in den Wald, ja, den Zehner oder was da hingelegt, ja, beim Volkslauf, ja, nachher ein Stück Kuchen, ja, und 3 Kaffee, so, nee, stopp. 3 Kuchen und 1 Kaffee, so. Ja.
Ralf, du musst das unter einem neuen Aspekt betrachten. Das ist eigentlich eine total relevante Zielgruppe für dich.
Philosophie, Achtung.
Du musst viel mehr Leute jetzt überreden, auch in Laufbänder zu investieren, weil dann können die Leute von zu Hause aus ihren Longrun machen, während sie dir zuhören, wenn du Frankfurt kommentierst oder Berlin zum Beispiel natürlich.
Das ist zweimal im Jahr, ey. Dafür soll ich mir jetzt so Aufwand an. So ein
Quatsch. Also, oder so eine Ironman-Veranstaltung, so quasi, man könnte
man ja
mit, so wie es Frodo
das
früher gemacht hat,
während
ja, Rad. Die könnten den mitmachen, ja. Die haben eine Rolle zu Hause und ein Laufband und machen das parallel, während du kommentierst, Hawaii oder so.
Mit der Badewanne. Okay, Philipp Flieger arbeitet noch ein bisschen an seiner Grundtheorie, die noch nicht ganz ausgereift zu sein scheint.
Ja? Ja, das Schwimmen wird schwierig.
Aber der wird da sicher noch eine Lösung mit einem Pool im Garten oder im weitläufigen Hobbykellerbereich finden.
Vielleicht kriegen wir jetzt auf Instagram total viele Stories, in denen wir markiert werden, wo die Leute ihre Pools im Garten zeigen und ich denke, wir haben komplett unterschätzt, wie viele Leute sowas im Garten rumstehen haben.
Genau. Oder so. Ja, es gibt ja inzwischen auch diese Endless Pools, ne? Die sind jetzt auch, sind immer noch teuer, aber nicht so out of the world, wie das auch mal war. Alles hochpreisig, ja. Ihr seid mit dem Volkslauf bei euch um die Ecke immer noch sehr, sehr, sehr viel preiswerter unterwegs.
Das stimmt, ne? Ja.
Und wo wir schon von Herbst reden, ja, denkt an eure Ernährung, Mädels und Jungs, ja, weil da regeneriert auch alles besser. Sagen wir jetzt mal so, im Laufe dieser Woche spielt das bei uns auch eine Rolle, dass alles ein bisschen besser regeneriert. Ja? Und da empfehlen wir euch natürlich als Ergänzung zu eurer guten Ernährung unseren langfristigen Partner Athletic Greens mit AG1. Denn da kann eine Unterstützung zum Beispiel von Immunsystem oder Regenerationsfähigkeit und einfach Erholung insgesamt stattfinden. Und das ist dann schon auch key in so einer Jahreszeit und mit den Einschlägen, die zum Beispiel hin und wieder mal kommen können.
Ganz genau. Du sagst es, Ralf, es ist jetzt der Beginn der kalten Jahreszeit, kann man glaube ich schon inzwischen sagen. Heute Morgen war es auch recht frisch in Regensburg. Der Nebel hält auch wieder Einzug. Ich meine, jetzt ist es wunderschön. Wir haben die Sonne, aber morgens ist das sehr neblig. Das heißt, Immunsystem unterstützen, wie kann man das machen? Ja, natürlich sich ausgewogen ernähren. Vitamin C, klar, gibt es in verschiedenstem Obst, gibt es auch in Paprika beispielsweise, was schon mal das Immunsystem stärkt. Ausreichend zu schlafen, also in der Regel so um die, wenn man kann, ne, um die 8 Stunden wäre natürlich optimal. Stress reduzieren ist immer so ein Ding und natürlich Bewegung im besten auch noch draußen an der frischen Luft. Das sind alles Sachen, die natürlich ein Immunsystem unterstützen, aber es gibt natürlich auch noch AG1 von Athletic Greens. Das ist halt eine simple und unkomplizierte Lösung für euch, einmal am Tag, jeden Tag das einzunehmen. Das ist eben mit dem Messlöffel in dem Shaker in 0, nichts angerührt und damit seid ihr auch mit allen relevanten Vitaminen, Mineralstoffen und so weiter versorgt. Wenn ihr das bestellt über unseren Link www.athleticgreens.com/bestzeit, bekommt ihr on top auch noch den Shaker, die Aufbewahrungsdose, einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 praktische Travel Packs umsonst mit dazu. Also schaut gerne vorbei www.athleticgreens.com/bestzeit und tut euch was Gutes.
Sag mal, das haben wir überhaupt noch nie, glaube ich, so richtig besprochen. Ne? Wie sieht das eigentlich mit den Läuferinnen und Läufern in Kenia aus, so was Nahrungsergänzungsmittel oder überhaupt was Ernährung angeht? Also klar, so diese, sagen wir mal, ja eher ein bisschen im Romantikbereich angesiedelten Sachen von wegen Ugali und so weiter, ja, so saure Milch und solche Geschichten haben wir alle schon mal gehört. In der Regel ist aber dann ja doch entweder ein Management mit europäisch-amerikanischem oder sonst wie Einschlag oder Trainer. Was ist mit Nahrungsergänzungsmitteln? Gibt es die Firmen, die da rumlaufen und Leute akquirieren?
Habe ich bisher nicht so aktiv gesehen, weil tatsächlich ja ein, ich sage jetzt mal, der klassische kenianische Läufer, der vielleicht ein junges Talent ist, den du in E10 treffen kannst, ist ja kein sonderlich interessanter potenzieller Kunde für die Firmen, weil die einfach kein Geld haben. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Natürlich bei jemandem auf dem Niveau von einem Eliud Kipchoge, der wird sicherlich auch eine auf ihn perfekt zugeschnittene Nahrungsergänzung mit Sicherheit bekommen durch sein Team, durch seine Sport- und Ernährungswissenschaftler drumherum. Aber wenn du jetzt die großen Trainingsgruppen siehst, die zu 100 oder auch 200 Personen trainieren und auch darauf hoffen, überhaupt erstmal entdeckt zu werden. Ne? Ich glaube, dass das für die wenigsten relevant, geschweige denn erschwinglich ist. Ich glaube, du kannst in Kenia wirklich auch vor Ort mit wenig Geld trotzdem dich im Verhältnis wahnsinnig gut ernähren. Ja, ob das jetzt immer Ugali ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Das wird tatsächlich sehr gerne von der einheimischen Bevölkerung gegessen, weil es auch sehr günstig ist, aber viele essen auch Reis. Was man nicht unterschätzen darf, ist natürlich, dass alles regional dort erzeugt ist, ungespritzt etc. Das heißt, du hast halt viel frisches Gemüse, frisches Obst, was halt da direkt im Nachbarsgarten quasi wächst. Das ist, glaube ich, schon von der Qualität besser als das, was man vieles hier bekommt oder zumindest auf dem Niveau von Bioqualität wahrscheinlich, nur halt sehr viel günstiger vor Ort. Was man schon sieht, ist, dass ich nehme mal ein Beispiel, die Firma Morten kennen wahrscheinlich die meisten von euch, ne, große Firma, was jetzt eher nicht Nahrungsergänzung, eher so dieses Thema Sports Nutrition anbelangt, also wie verpflegt man sich optimal bei Langdistanzrennen, ob Marathon oder natürlich hier bei uns in der Community bestimmt auch Triathlon. Die sind schon immer wieder mal auch im Frühjahr da mit einem kleinen Team, also auch mit Ernährungswissenschaftlern. Das funktioniert aber meistens dann auf Einladung von einer Managementgruppe. Also viele Trainingsgruppen unterstehen ja einem Management, so, oder das NN Running Team ist eine Gruppe, und dann machen die so Schulungen im Prinzip, wo sie auch den neuen oder jüngeren Athleten, die da dann auch dazukommen, erklären, warum es halt sinnvoll ist, überhaupt mal während einem Marathon was zu trinken, warum es sinnvoll ist, nicht nur Wasser zu trinken und was man halt noch aus seinem Potenzial zusätzlich rausholen kann, wenn man sich halt versucht, möglichst nah am Optimum zu verpflegen, was so Kohlenhydrat-Intake ist. Das gibt's manchmal, aber das machen die natürlich jetzt auch nicht komplett random, sondern das ist dann schon immer in der Zusammenarbeit mit einem Ausrüster, mit einer Managementgruppe oder wie auch immer. Ansonsten, wie gesagt, die meisten Leute haben da keinen Zugang wirklich zu Nahrungsergänzungsmitteln, weil einfach auch die Mittel fehlen.
Ja, vor allen Dingen mit Mittel fehlen, da sind wir gleich bei der Terminologie, die uns in den letzten Wochen halt auch beschäftigt
andere
hat.
Andere Mittel gibt es dazu auch leider.
Das überrascht mich ja tatsächlich dann auch doch immer wieder ein bisschen, weil so, sagen wir mal, die etwas more fancy Doping-Mittel nicht preiswert sind. Also das ist jetzt nicht so, dass das alles vom Apothekentisch runterfallen würde, sondern das ist schon richtig Geld, das da eigentlich dann eingesetzt werden muss, und offensichtlich wird das ja eingesetzt. Das hat uns genervt in den letzten Wochen. Ja, wir haben ja davon erzählt, dann stehst du halt als Laura Hottenrott beim Jungfrau-Marathon mit einem kenianischen Sieger da oben und der wird dann drei Wochen später des Dopings überführt. Dann kannst du natürlich diese Fotos mal alle wegschmeißen, ja, weil das halt einfach nicht die Company ist, mit der du auf einem Siegerfoto abgebildet sein möchtest. Die Vielzahl der Fälle, gerade was Kenia angeht, war natürlich schon absurd. Das ist gar nicht so neu. Sicher über 10 Jahre, weil unser Gast heute da bahnbrechende Pionierarbeit, was die Recherche und das Offenlegen von Dopingstrukturen und Hintergründen angeht, gemacht hat, Hajo Seppelt. Der hat gleich Ja gesagt, als wir ihn gefragt haben. Freut uns sehr, dass wir mit ihm jetzt mal da ein Hintergrundgespräch führen können. Und vielleicht kommen wir auch zu einigen Sachen, die euch nicht so klar waren. Auch zu seiner Laufexpertise übrigens.
Da bin ich sehr gespannt und würde sagen, den holen wir doch jetzt direkt mal zu uns hier ins Gespräch dazu.
Ja, Hajo, freut uns natürlich sehr, dass du Zeit hast für uns. Ich werde jetzt erstmal deine Credibility hier maximal erhöhen, indem ich sage, du hast deutlich mehr Marathonerfahrung als ich, ja, weil ich lehne das ja ab, das Marathongelaufe. Ich weiß gar nicht, bist du...
Könnte ich jetzt gleich was sagen.
Ja, also, wollte ich gerade sagen, du bist mehrfach gelaufen Marathon, ne, wenn ich das richtig
erinnere. Ja, ich schätze mal 7-8 Mal, schätze ich mal.
Ah, so viel? Ich hätte jetzt gesagt 3.
Naja, war schon ein bisschen mehr. Ich bin in New York, in Berlin, in Amsterdam und wo war ich noch? In Wien bin ich gelaufen und in Hamburg. Ja, und in Berlin halt mehrfach.
Und sag mal, hast du nicht auch die Laufgruppe beim RBB, die ja immer noch relativ groß ist und auch wirklich ja viel unterwegs ist, mit initiiert?
Das kann man so sagen, ja. Ich habe als kleines Vorspiel, 2001 war das, aber schon 1982 bin ich meinen ersten Berlin-Marathon gelaufen. Damals war ich noch gerade, es war am Ende meiner Schwimmerkarriere, hatte eine unglaublich gute Kondition, was auch für Langstreckenläufe durchaus gut war, allerdings nicht für einen Marathon. Das führte dann dazu, dass ich in Berlin, im alten Westberlin, noch damals Start am Reichstag, Ziel an der Gedächtniskirche, den Marathon gelaufen bin. Und ich bin ihn angegangen in 18 Minuten 30, die ersten 5. Dann hatte ich irgendwann 37 auf der Uhr nach 10 Kilometern. Und das ging alles ganz locker. Aber dann kam irgendwann der Mann mit dem Hammer. Und nach Kilometer 25, ich weiß noch, wie ich die Schlossstraße in Steglitz runtergelaufen bin und damals noch mit meinem Kumpel uns eingehakt haben und angefangen haben zu singen, einfach weil wir so lustig fanden alles. Und dann kam am Rathaus Steglitz an und dann war plötzlich von einem Moment auf den anderen war plötzlich Schicht im Schacht. Und wir sind vom Rathaus Steglitz bis zur Gedächtniskirche nur noch gegangen, was dazu führte, dass ich am Ende eine Zeit von 4 Stunden 52 hatte. Also dafür, dass ich 17, 18:30 angegangen bin und bei 4:52 landete, kannst du dir also vorstellen, was da passiert ist. Ich konnte auch eine Woche lang dann kaum noch gehen. Am selben Tag habe ich von nachmittags um 4 bis zum nächsten Morgen durchgepennt. Noch damals wohnte ich bei meinen Eltern und habe mir geschworen, nie wieder in meinem Leben mache ich so einen Schwachsinn. und 19 Jahre später war ich ein bisschen fett. Das war auch die Zeit reif, als wir damals auch mit dem Schwimmen unterwegs waren.
Ja, ich erinnere mich, dass du da immer laufen gegangen bist morgens, genau. Ja.
Genau, und dann hab ich gesagt, ich mache mal so ein Experiment. Und dann habe ich ein halbes Jahr lang bin ich rumgelaufen, quer durch die Stadt in Berlin, habe massig abgenommen und bin dann den Berlin-Marathon gelaufen, unter Anleitung, also mit ärztlicher Betreuung und Ernährungsberatung, also schon sehr, sehr für einen Amateur professionell. Mit dem SCC damals, da haben mir einige geholfen. Und dann war ich so dermaßen begeistert vom Laufen, dass ich dann gesagt habe, was mit mir passiert, also wie ich im halben Jahr quasi vom übergewichtigen Nicht-Sportler zum vergleichsweise austrainierten Ausdauerathleten werden kann. Das können doch andere Leute bitte auch. Und so habe ich gesagt, das machen wir mit anderen Leuten auch. Und dann haben wir diese RBB-Laufbewegung oder damals noch SFB, Sender Freies Berlin, Laufbewegung gegründet. Und das war unglaublich. Wir hatten dann am Wochenenden 500, manchmal sogar noch mehr Leute, die alle an der Siegessäule mit uns gelaufen sind. Also es war schon unglaublich toll, bis hin zum New York-Marathon. Es gibt bis heute den RBB-Lauf, den haben wir aus der Taufe gehoben, der über die Glienicker Brücke nach Brandenburg führt. Und das ist schon eine tolle Sache gewesen. Und muss auch sagen, da bin ich auch ein ganz klein wenig stolz drauf, dass das immer noch existiert. Wenn dann Leute heute noch manchmal kommen und sagen, naja, ich kann mich noch gut daran erinnern. Und gab jetzt vor kurzem jemand, der hat meinem Bruder erzählt, der ihn traf, ja, also meinetwegen sei er zum Läufer geworden. Und das finde ich schon toll. Das macht dann schon Spaß. Dann hat es auch einen Sinn gehabt. Nicht nur für mich. Muss aber zugeben, dass ich dann irgendwann zu viel gelaufen bin, dass ich dann irgendwann bis auch überdrüssig war und dann dachte mir, jetzt übertreibe ich es ein bisschen. Und jetzt laufe ich noch ab und zu mal. Ja, oder gehe auch sehr gerne übrigens. Also insofern, ich bin nicht ganz unbeleckt, wenn wir hier alle jetzt über das Thema Leichtathletik und Laufen sprechen.
Ja, ich wusste das ja logischerweise. Deshalb, ich glaube nämlich, dass das sehr vielen Leuten gar nicht klar ist, dass du ja jetzt nicht nur in Anführung und Abführung aus dem journalistischen Anspruch dich mit Laufen oder mit Ausdauersport oder mit Leichtathletik befasst hast, sondern weil du eben, wie du ja jetzt sehr intensiv geschildert hast, da mal komplett drin und dran und mitten dabei warst. Das ist ja sicher auch nochmal etwas anders, weil einem eine Unmittelbarkeit des Erlebens bewusster ist, als wenn man nur von außen drauf schaut. Ne? Das ist ja schon nochmal ein bisschen anders.
Absolut.
Hat dich das dann eher desillusioniert oder, sagen wir mal, deine Läuferehre auch ein bisschen gekränkt, als du dann mit den Recherchen, ja vor allen Dingen in Richtung Ostafrika, in die Leichtathletik reingegangen bist? Oder war dir das schon klar aus dem, was du zum Beispiel halt auch in Berlin oder in New York oder sonst wo gesehen hast?
Ich glaube, es hat damit gar nichts zu tun gehabt. Ich glaube, es lag einfach daran, dass ich über die vielen Jahre, die ich mich journalistisch mit dem Thema Doping beschäftigt hatte und auch beschäftigt habe, leider davon ausgehen musste, dass wir in manchen Sportarten, auch der Leichtathletik, da wo es um Kraft und Ausdauer geht, muss ich dir ja nicht erzählen, dass ich nicht davon ausgehe, dass Weltspitzenleistungen einfach mal so erzielt werden. Das glaube ich bis heute, dass es schwer ist. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Ich sage nur, dass es schwer ist oder schwerer ist. Also man nimmt dann halt den Shortcut. Und das war mir auch schon vorher klar, denn in Sportarten, die ja eine gewisse Ähnlichkeit haben von den Parametern, die abzurufen sind, wie zum Beispiel Schwimmen, wenn es jetzt um Langstrecke geht, wobei Langstrecke nochmal was anderes ist. Aber auch da gibt es ja eben starke Ausdauerkomponenten. Und da weiß ich es ja aus dem DDR-Sport. Ich bin zwar kein gelernter DDR-Bürger, sondern komme aus dem Westen Berlins, aber hatte mich schon in den 80ern sehr intensiv mit Doping beschäftigt. Da war mir klar, das ist verdächtig, das kann irgendwie aus meiner Sicht nicht eins zu eins einfach mal so unkritisch übernommen werden. Und du weißt ja selber, du warst damals ja auch schon Leichtathletik-Reporter und ich hatte ja durchaus auch meinen Kampf in der ARD auszufechten, wenn ich dann manchmal gesagt habe, Leute, wir haben zwar keinen Beleg dafür, das konnte ich ja nicht immer belegen, was ich gesagt habe, aber eben es gab so viele Anhaltspunkte, dass wir da jahrelang Weltfestspiele des Sportbetrugs in vielen Sportarten übertragen haben. Ja. Und das ist halt ganz, ganz schlimm. Und deswegen habe ich auch 2012, als wir mit Kenia angefangen haben, mich nicht in der Läuferehre gepackt gefühlt, kann ich nicht sagen, sondern das war für mich eigentlich nüchterne journalistische Berichterstattung. Zumal das, was ich gemacht hatte, ja in der Tat, auch wenn es durchaus mit Ehrgeiz betrieben worden ist, eine Zeit lang war es ja schon so, dass das Amateursport war. Und das muss ich auch nach wie vor sagen. Ich finde, das Marathon, das Laufen, diese Art von Bewegung, von Körperertüchtigung und das auch noch in Gruppen oder auch mit Menschen zusammen, was ganz, ganz Wertvolles ist. Das ist für mich ein Kulturgut. Du läufst ja auch, glaube ich, Ralf.
Weil das Quatsch ist. Ne? Ich konnte deiner Schlussfolgerung nach dem ersten Marathon der Schilderung konnte ich sehr gut folgen, ja.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Aber das Interessante ist, weißt du, du überträgst den Marathon immer. Du überträgst also Dinge, die du völlig für schwachsinnig hältst. Das finde ich ja schon lustig.
Ja, aber das ist ja eine ähnliche Motivlage, wie du sie auch geschildert hast. Ja, man hat dann halt auch einen unverstellteren journalistischen Blick darauf, ja, weil man ja weiß, für die Profis, das habe ich ja schon mehrfach hier auch gesagt, für die Profis ist das ja keine Frage. Ja, jetzt reden wir mal bis 3 Stunden, das ist ja alles noch in Ordnung. Nur wenn ich mich 4, 5, 6 Stunden da bewege und Arm in Arm singend durch Berlin gehen muss, um nach 5 Stunden
gehen,
zu erreichen,
ja, gehen.
Dann kann man
dann
vielleicht
muss man schon ein bisschen bekloppt sein.
Ja, da kann man schon ein paar W-Fragen stellen. Ne? So ist das ja vielleicht
ja. Ich
schon. Ne?
Ich gebe es ja auch ehrlich zu, weil wir waren uns durchaus bewusst, dass wir ein bisschen verrückt waren damals. Und deswegen natürlich, das war lustig für uns damals, am Ende war es nicht mehr lustig, das muss ich auch sagen, aber da stand zumindest am Anfang der Spaß im Vordergrund. Ja. Und ich glaube auch, dass Marathon an sich in der Tat nicht etwas ist, was man machen muss. Was ich aber sehr wohl glaube, ist, dass der Weg zum Marathon, der ist durchaus manchmal sehr gesund. Also wenn man regelmäßig 3-mal die Woche laufen geht und meinetwegen auch 15, 20 Kilometer oder so, dann vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen mehr. Da kann ich nicht sagen, dass das schlecht ist. Das, glaube ich, ist sogar ziemlich gut. Aber es wird natürlich schwierig, finde ich auch, ja, wenn es dann halt über ehrgeizig wird. Und wir wissen ja alle, dass auch im Marathon, in dem es eigentlich nicht um Platz 1 oder die Goldmedaille oder den Weltrekord geht, wissen wir ja auch, dass manche Leute da gern in jeder Hinsicht mal auch einen Shortcut nehmen.
Absolut. Du hast vorher was angesprochen, was ich hier direkt gerne aufgreifen möchte, nämlich, dass man oder dass du auch gesagt hast, man kann jetzt nicht unkritisch jegliche Leistungen im Leistungssport, das gilt natürlich auch für andere Sportarten, abfeiern kann, zumindest mal schon mal nicht als Journalist. Und das ist was mir als Sportler irgendwann auch abhanden gekommen ist. Und das sage ich jetzt bewusst, abhanden gekommen klingt ja natürlich negativ, aber klar, wenn man natürlich von klein auf als Kind mal eine Sportart anfängt, weil die Sportart Spaß macht und dann irgendwann feststellt, okay, man hat da vielleicht ein gewisses Talent dafür und man verbessert sich und irgendwie werden dann die Wettkämpfe ernster und so weiter. Natürlich guckt man ja immer nach diesen vermeintlichen Idolen in diesen Sportarten. Genauso ging es mir natürlich auch als junger Läufer schon. Und natürlich in meinen jungen Jahren, ne, dann waren da so große Namen wie ein Heilige Priscilassi und dann ein Bekele und so weiter und so fort, die waren ja da alle schon da und sehr präsent und natürlich interessiert man sich dann dafür, was trainieren die, was für Rennen laufen die, wie schnell laufen die. Man versucht das natürlich in eine Relation zu setzen zu seinem 13-jährigen Ich, was kann man selber laufen über die gleichen Strecken und ganz lange glaubt man in jungen Jahren, wenn man diesen Aspekt Doping einfach noch nicht so richtig vor Augen geführt bekommen hat, dass natürlich mit Fleiß und Training und Talent grundsätzlich alles möglich ist. Und irgendwann hat das natürlich dann begonnen zu bröckeln, in dem Moment, wo irgendwann dann mal die ersten, vielleicht auch bekannteren Namen, die man kannte, dann irgendwie vielleicht auch des Dopings überführt wurden. Und je mehr man natürlich sich selber diesem Sport verschrieben hat, ja, das ist ja dann irgendwann sehr intensiv geworden, schon neben Abitur, dann irgendwann neben Studium, irgendwann Profi geworden, desto mehr will man natürlich auch wissen über Hintergründe, wie andere Nationen, andere Trainingsgruppen trainieren. Und ich sag mal, für mich war das damals irgendwie, das klingt jetzt auch hart, aber es war Segen und Fluch zugleich, natürlich durch Journalisten wie auch dich, Hajo, was ihr zutage gefördert habt. Weil einerseits, je weiter man kam, desto mehr hat man natürlich auch seine eigenen Grenzen schon irgendwo in Teilen ausloten können. Früher vielleicht eher auf Mittelstrecken, klar wurden dann die Strecken irgendwann länger bei mir. Aber man hat einerseits natürlich vor Augen geführt bekommen, dass halt nicht alles Gold ist, was glänzt in dieser vermeintlich magischen Leistungssportwelt. Ne? Das hat natürlich auch viel von dieser kindlichen, naiven Freude am Sport einem auch genommen, weil man gemerkt hat, dass halt in den Bereich, in den man sich selbst irgendwo reinentwickelt, wenn man noch besser werden will, dass das halt teilweise auch ein dreckiges Geschäft ist, dass natürlich nicht jede Leistung auch von Konkurrenten irgendwie vielleicht auf ehrliche Art und Weise zustande gekommen ist. Und gleichzeitig ist aber auch ein Segen gewesen, weil es auch so ein vielleicht unterbewusstes Gefühl bestätigt hat, dass man irgendwann dachte, ich kann, nehmen wir jetzt mal irgendein Beispiel, ich kann auf 10 Kilometer oder ich kann auf 5 Kilometer 13:31 laufen. Wie kann es denn möglich sein, dass andere Leute irgendwie 26:20 oder so rennen über 10 Kilometer? Also einfach, weil man ja weiß, wie weh das tut, wenn man irgendwie 13:30 rennt. Natürlich gibt es viel talentiertere Leute, aber das hat auch Sachen einfach zutage gefördert, zu denen Verbände, Institutionen etc. einfach überhaupt nicht bereit waren, weil die natürlich auch nicht an ihrem eigenen, auch natürlich Geschäftsmodell sägen wollten. Und insofern waren immer die Journalisten die Leute, fand ich, die dem Sport letztlich gut getan haben, weil sie dann für einen gewissen Reinigungsprozess zumindest sich eingesetzt haben, wofür eigentlich die Verbände, die ja auch für Athleten verantwortlich sind, überhaupt nicht in der Lage sind oder auch keine Bereitschaft gezeigt haben.
Ja, kann ich fast allem zustimmen. Frage mich nur, was du jetzt anregend mich fragen möchtest.
Wie du, was deine Intention oder wie dein erster Schritt damals war, sozusagen, klar, läuferischer Background hast du natürlich geschildert, wobei du ja auch gerade bei Ralf gesagt hast, dass das jetzt nicht die Hauptintention war, dich auch als Journalist mit dem Thema zu befassen, aber was hat dich dann dazu gebracht, wirklich Recherchen anzustoßen, wo wir off-record gerade auch schon drüber gesprochen haben, eben genau dieses Läufer, also die magischen Läuferländer in Ostafrika, auch journalistisch unter die Lupe zu nehmen?
Wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich weiß es nicht mehr. Okay. Das war 2012 im Frühjahr. Und aber doch, jetzt weiß ich es wieder. Ja, guck mal an. Also manchmal ist es gut, wenn man darüber redet, dann fällt es einem wieder ein. Also, die Geschichte ist eigentlich ganz einfach. Ich habe 2009 eine Folge von Geheimsache Doping, das war jetzt die erste, die den Namen als solchen trug, gemacht, und das spielte in der Leichtathletik. Und da spielte unter anderem eben auch Stefan Matschiger eine Rolle, der österreichische Leichtathletikmanager.
Ja.
Und über den, mit dem hatte ich Kontakt, über den habe ich damals auch einiges aus Kenia erfahren. Und das fand ich damals sehr spannend. Und dann hat er mir erzählt, ja, dann gibt es ja vielleicht auch Leute, die würden plaudern. Man muss mit ihnen reden. Und daraufhin habe ich gesagt, na dann interessiert mich das mal. Und dann habe ich Hinweise bekommen, denen ich nachgegangen bin. Und dann haben wir es geschafft, mit jemandem in Kontakt zu treten in Kenia. Das war gut. Und der hat uns eingeführt in das Reich des Dopings in Kenia. So einfach ist das gewesen. Und dann sind wir da hingefahren. Und dann, dieser Mensch, das darf ich sagen, war ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer. Sehr, sehr erfolgreich, der mit Kenianern zu tun hatte. Und auch auf großen Ereignissen zu bemerkenswerten Erfolgen kam. Und der halt zwar, das kann ich sagen, nicht unbedingt so viel darüber reden wollte, was er selbst erlebt hat, was er womöglich selbst geduldet oder auch mitgemacht hat mit einem Athleten. Aber zwischen den Zeilen konnte man halt deutlich raushören, er wusste genau, wie es läuft. Und er hat uns halt gezeigt, was da so überall läuft. Und da sind wir dann beispielsweise durch den Hinweis zu einem Arzt gekommen, der in einem kleinen Kaff, muss man sagen, in Kenia betreut, also Athleten betreut hat, medizinisch behandelt hat. Und das ist halt eine Art des investigativen Journalismus, wenn man rausbekommen will, ob das denn stimmt, was einem erzählt worden ist, geht man dann dahin und checkt mal nach, wenn man denen erzählt, dass man halt selbst Athletenmanager ist und Athleten gerne quasi schnell machen möchte, dann geht man dann dahin und erzählt dem das mal. Mal gucken, wie der reagiert. Und der hat uns dann mal gezeigt, was da so abläuft. Und dann hat er uns ein Hinterzimmer geführt. Und da waren dann lauter Blutdoping-Gerätschaften. Das war echt unglaublich. Ja, in so einem wirklich komplett verwahrlosten kleinen Dorf mitten in Kenia, in so einer Arztpraxis, bei der man die Frage stellen kann, wie ist es denn so mit den hygienischen Standards halten. Und dann ist hinter einem Vorhang oder hinter einer Tür plötzlich ein ganzes Labor, wo dann die ganzen Zentrifugen und alles Mögliche stehen. Also das war schon echt der Hammer, ja. Und der hat uns halt ganz viel erzählt. Ja, weil er glaubte, dass er potenzielle Kunden hat. Muss man damit sehr aufpassen in Kenia, weil es Leute gibt, die erzählen einem alles für Geld. Muss man echt aufpassen. Ja. Aber in dem Fall war es, nachdem ich einen Hinweis ja schon bekommen hatte, und dieser Hinweis sich bestätigt hat und die Gerätschaften in der Tat dort gestanden haben und die konnte man nicht einfach mal für irgendwas anderes benutzen, konnte man schon, aber es war ja kein normales Labor, es war halt ein Hinterzimmer. Da war das alles sehr glaubhaft und daran kann ich mich erinnern, weil das war einer der Gründe, weshalb wir dann damals auch eine Berichterstattung gemacht haben und die hatte Konsequenzen, nämlich die, dass natürlich sofort geheißen hat, was erzählen die denn da? Die Kenianer, die sind ja unglaublich gut, allein schon durch die Tatsache, dass Laufen halt eben ein Teil der Kultur dort ist und da sind ja so viele und das ist ja alles Unsinn, was wir erzählen und dabei hatten wir ja gar nicht erzählt, dass das nicht so ist. Wir hatten nur gesagt, dass das aber trotzdem eine Komponente ist, die on top kommt. Ja. Und klar war, dass dieser Arzt halt mit Athleten zu tun hatte und auch offensichtlich mit sehr guten Athleten. So, und das haben wir gemacht und dann gab es eine Diskussion darüber und die Diskussion führte dazu, wie das immer ist, wenn die AD-Doping-Redaktion was gemacht oder gemacht hat, auch schon damals, war das so, zumindest in Teilen, dass das natürlich auch eine entsprechende internationale Reaktion auslöste, zumindest bei den Anti-Doping-Organisationen. Und dann war das plötzlich auch ein Thema, wie viele Kontrollen gibt es denn da oder warum gibt es denn da keine Kontrollen und alles Mögliche. Dann kam irgendwann einer um die Ecke, der plötzlich mit uns reden wollte. Ein Athlet, der hat dann noch mehr erzählt, das war auch 2012 und dann war die Geschichte noch größer und dann konnten auch Leute, die uns sehr kritisch gegenüberstanden und die überhaupt, wir machen ja nur Geschichten groß, wir bauschen die ja nur auf, konnten dann irgendwann nichts mehr sagen, zumal dann auch immer mehr positive Fälle ans Tageslicht kamen. Und dann später haben wir ja auch festgestellt, dass nicht etwa nur dort gedopt wird, in einem für mich, wenn man so möchte, kulturellen System, das ist ja kein Staatsdoping, sondern was völlig anderes, ja. Unterstützt vom Verband, vertuscht vom Verband allerdings, dann wird es dann doch wieder systematisch, die sich gegenseitiges Geld in die Schuhe geschoben haben und die natürlich auch dafür gesorgt haben, dass Athleten möglichst nicht kontrolliert werden oder wenn sie kontrolliert werden sollen, dann sind die halt plötzlich weg, die Athleten. Und das haben wir halt gemacht und dann wurde der Druck immer größer und dann ist es damals schon passiert, dass dann immer mehr Kontrollen stattfanden und dann immer mehr Fälle auch offenkundig wurden, weil dann plötzlich nicht etwa nur kenianische Dopingfahnder, von denen gab es ja nun praktisch so gut wie keinen, sondern auch ausländische, dann doch mal ein bisschen überraschender da plötzlich mal guten Tag gesagt haben und dann fielen die, wenn man so möchte, mal böse formuliert, die faulen Äpfel von den Bäumen. Ja, und das führte wieder zu einer weiteren Kurve oder Debatte der Diskussion über die Jahre danach. Bis wir dann im Jahr 2015, dann hatten wir ja schon die russische Geschichte gemacht, beim Staatsdoping, wir in die Hände bekamen eine riesengroße Blutdatenbank, also mit 10.000 Datensätzen oder so, mit auffälligen Hämoglobinwerten oder Hämatokrit, alles schon sehr verdächtig.
War das damals aus der World Athletics Datenbank?
Genau. Ja. Wir hatten da haben wir einen Film gemacht drüber.
Ja, ich kann euch erinnern.
Das war der zweite Russland-Film, in dem aber Kenia auch eine Rolle spielt.
Ja.
Das hat ja dann der Weltleichtathletikverband dann energisch bestritten und natürlich völliger Unsinn. Natürlich war es genau so, so viel, also man kann nicht bei jedem einzelnen Fall kann man nicht sagen, dass, ich versuche es mal ein bisschen salopp zu sagen, kann man nicht sagen, es ist zweifelsfrei Doping, das würde man möglicherweise vor einem Richter nicht durchkriegen. Aber wenn 1000 Leute bei Rot über die Ampel fahren und man sagt, naja, also dass es vielleicht 1000 sind und nicht nur einer, das ist aber dann muss da doch was mit der Ampel nicht in Ordnung sein oder mit den Leuten, die darüber fahren. Diese Diskussion wurde ja gar nicht geführt. Ja, und es war so offenkundig, nicht nur bei Kenianern, auch bei Russen und bei anderen Ländern, was es da für unglaubliche Blutwerte gab, also unglaubliche, die so durch die Decke gegangen sind. Und deswegen haben ja auch damals namhafte Blutdopingforscher gesagt, natürlich ist es hier ein riesengroßes Fass, was hier aufgemacht wird und was eben zeigt, wie massiv die Nutzung von EPO oder ähnlichen Substanzen oder eben das klassische Blutdoping, wie das alles zum Einsatz kommt.
Wir haben schon in den letzten Folgen immer wieder auch diskutiert und wir haben uns jetzt auch im Vorfeld Gedanken darüber gemacht. Doping ist ja in Teilen schon halt auch geldintensiv. Also man muss ja schon ein bisschen Geld dafür ausgeben. Eigentlich haben aber ja viele von vor allen Dingen den aufstrebenden Läuferinnen und Läufern in Kenia kein Geld oder sehr, sehr wenig Geld jetzt in europäischen Dimensionen gedacht. Ist das denn überhaupt ein System, das in dem Land entstanden ist oder ist das halt eher durch amerikanische, vielleicht auch asiatische, mitteleuropäische Kräfte da erst hingebracht worden, um die Leute dann über entsprechende Verträge oder Managementgruppen oder Trainingsgruppen zu vereinnahmen?
Ich glaube, dass das eine genauso richtig ist wie das andere. Also es ist auf der einen Seite so, dass es irgendwann mal jemand gibt, gesagt hat oder ihm gezeigt hat, wie das geht. Das spricht sich halt rum. Ich meine, das natürlich, das muss man ja mal nüchtern sagen, ostafrikanische Läufer tatsächlich aufgrund der Gegebenheiten vor Ort und der Tatsache, wie welche Rolle Laufen im Leben spielt, dass man da aus einem unerschöpflichen Reservoir Talente beziehen kann, das ist doch klar. Ja, absolut. Das muss man einfach mal sagen. Die sind halt einfach gut und ich weiß noch von damals, kann mich erinnern, wie wir recherchiert haben und dann haben wir festgestellt, es gibt so viele Kenianer, die, also ich weiß nicht, 50, 100 noch mehr, die in den Weltbestenlisten auftauchten, bis irgendwann mal, tut mir leid, Philipp, der erste Deutsche dann plötzlich mal um die Ecke kam.
Ist vollkommen richtig, du bist da, das ist vollkommen korrekt.
So war das damals, ja. Also das heißt, eine kenianische Meisterschaft war eigentlich schon teilweise sowas, was die Olympia, wenn die es darauf angelegt hätten und es sowas richtig gegeben hätte. Ja, richtig. Das muss man einfach sagen. Also das gehört bitte auch dazu, aber das i-Tüpfelchen macht halt den entscheidenden Unterschied. Ja, und ob man, ich weiß noch genau, wie hieß der nochmal damals, der Äthiopier, der so lange den Weltrekord gehalten hatte, war das Densimo? Kann das sein? Ja, Bella, ja, Densimo, ja, 206 genau. Noch was oder so? 206
noch was, genau, das war fast 20 Jahre, glaube ich, Weltrekord, also sehr, sehr lang.
Genau, und dann plötzlich geht es aber dermaßen runter, jetzt haben wir fast die 2-Stunden-Grenze irgendwann geknackt und auch übrigens der Informant aus Kenia, der Trainer, von dem ich vorhin erzählt habe, der hat es schon damals für völlig unmöglich gehalten, dass das, was da passiert, dass das ohne Doping geht, das hat völlig ausgeschlossen, hat er zu mir gesagt, ja. Und natürlich kannst du mit so einer Aussage nicht viel anfangen, weil sie ist am Ende kein Beleg. Sie ist einfach nur ein Hinweis, den man nachgehen muss. Ja. Was ich aber sagen will, ist, also es haben europäische Manager und auch andere sicherlich eine Mentalität mit ins Land getragen. Das möchte ich, glaube ich, schon sagen.
Glaube ich auch.
Aber es ist auch so, dass natürlich, wenn man dieses Vorbild, dieses negative Vorbild dann hat, dann, dass das dann irgendwann sich verselbstständigt. Und dazu kommt, dass natürlich, wie es immer im Kapitalismus ist, Angebot und Nachfrage den Preis regeln. Und natürlich wird dort Doping nicht so teuer sein oder ist nicht so teuer, wie das in anderen Ländern der Fall ist, weil entsprechend billiger verkauft wird. Und dann rechnet sich das Geschäft übrigens auch ein Stück weit, selbst auf dieser Ebene, weil aufgrund der Tatsache, dass es da halt auch unzählige kleine Veranstaltungen in Kenia gibt, an denen Leute teilnehmen und die sich damit ihren Lebensunterhalt übrigens auch verdienen wollen, die wissen dann genau, wenn ich jetzt auf irgendeinem, in Europa würde man vielleicht sagen, Kirmeslauf unterwegs ist, da in irgendeiner Ortschaft im Hochland, die aber da eine lokal große Bedeutung hat. Und man kriegt da ein Preisgeld von, ich weiß nicht was, von ein paar hundert Dollar oder vielleicht auch ein bisschen mehr. dann rechnet sich selbst der Einsatz von bestimmten Substanzen, ja, durchaus,
ich glaube,
für den einen oder anderen.
Ich glaube vor allem auch perspektivisch. Also perspektivisch über solche, wie du sagtest, regionalen Veranstaltungen fallen mir spontan auch ein paar ein. Wir waren ja auch im Februar wieder im Trainingslager dort für einen Monat. Da gab es auch einen relativ großen Crosslauf wieder in Eldoret, was sogar dieses Jahr Teil der World Cross Country Tour war. Dann war natürlich, ich sag mal, 95, das reicht gar nicht, 97% des Starterfeldes waren natürlich Kenianerinnen und Kenianer plus ein paar Europäer, die zu der Zeit halt eh im Trainingslager dort waren und gesagt haben, komm, ich bin jetzt gerade eh da, dann laufe ich da halt mal mit. Aber vor allem auch einerseits natürlich ein paar hundert Dollar Preisgeld sicherlich, aber vor allem auch die Chance, ich sag jetzt mal, entdeckt zu werden, weißt du, also von einem Manager absolut entdeckt zu werden, der da eh ist und so ein bisschen nach neuen Talenten scoutet, die man noch nicht kennt. Und das ist ja für die größte Möglichkeit, dann mal hier nach Europa zu kommen, entweder als Pacemaker, vielleicht auch zweite, dritte Reihe, du hast selber gesagt, Kirmesrennen auch hier in Europa zu gewinnen, wo du halt hier dann mal 500 Euro, dann machen die halt so eine Ochsentour, rennen jedes Wochenende irgendeinen so drittklassigen Lauf, gewinnen die natürlich leicht, sammeln hier 300, da 500 und so ein und dann machen die 2000 Euro, dann redest du aber auch schon wahrscheinlich fast von 4 Jahresgehältern da für kenianische Verhältnisse und dann lohnt sich das mit Sicherheit für die. Oder sie qualifizieren sich auch für höhere Weihen, sozusagen dann auch mal bei einem Marathon-Elite-Platz Frankfurt, Hamburg, Berlin oder auch im Ausland natürlich im Europäischen selbst starten zu dürfen auf eigene Rechnung. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Ich glaube, dass da eine Mischung aus eine verschiedene Gemengelage zusammenkommt. Also einerseits dieser soziale Not, in gepaart mit dieser Kultur des Laufens in diesem Land, also zu wissen, es ist eine krasse Laufkultur und das ist deine einzige Chance, dein Leben sozusagen massiv zu verändern, auch für deine Familie etc. oder dein Dorf, gepaart mit teilweise auch mangelnder Bildung, muss man fairerweise auch sagen. Ich glaube, wenn ein europäischer Manager, diese Kultur ist immer noch vorhanden, oder ein europäischer Trainer vor Ort hinkommt und der geht zu der Athletin oder dem Athleten und sagt dir, das hier sind Vitamintabletten, die sind für dich gut, nimm die so und so, dann wird das 0,0 hinterfragt. Wenn das irgendein Junge oder ein Mädchen ist, die in einer ländlichen Region aufgewachsen ist, vielleicht schon auch irgendeine Grundschulbildung da mitbekommen hat, aber die hinterfragen das nicht, weil das wird dann auch so aus hierarchiemäßig Ding, wird das einfach abgenickt. Und das ist das eine Problem. Ich sage nicht, dass da nicht auch bewusst betrogen wird, ab einem Level, wo die Leute da richtig Geld verdienen, mit Sicherheit, also mit Sicherheit. Klar. Aber viel wird auch einfach ausgenutzt. Und zum Beispiel, wenn ich hier gerade, ich habe den Artikel nebenher offen, deswegen sind wir ja gerade wieder ein bisschen oder haben dieses Thema für uns jetzt auch mal ein bisschen entdeckt, das wieder hier auch im Podcast verstärkt zu besprechen. Wenn man halt sieht, das vieles wurde jetzt zuletzt leider von den Medien gar nicht mehr so aufgegriffen, aber zum Beispiel auch jetzt dieses Jahr wieder. Ich sag mal, wenn man der Athletics Integrity Unit auf Twitter folgt, alleine in den letzten 4 Wochen wurden ja quasi wöchentlich 2 oder 3 Dopingfälle aus Kenia wieder öffentlich gemacht, teilweise auch wirklich prominente Leute. Also Leute, die jetzt nicht auf einem Bekanntheitslevel wie in Eliud Kipchoge unterwegs sind, aber hier die Boston-Marathon-Gewinnerin des letzten Jahres. Also das sind ja wirklich High-Roller dann, sage ich jetzt mal, die dann jetzt überführt werden. Absolut. Das ist Wahnsinn. Wir haben alleine 22, ich glaube, nach Russland ist Kenia jetzt direkt Platz 2 der Doping-Überführung in diesem Jahr. Es gibt schon 22 Fälle, Tendenz weiter steigend in diesem Jahr. Da sind Leute dabei, wie du hast vorher gesagt, Namen sagen die jetzt vielleicht aktuell derzeit nicht ganz so viel, aber auch ein Philemon Kacheran. Wir haben vorher gesagt, hier der Gewinner auch des Kangogo, der den Jungfrau-Marathon gewonnen hat, Kacheran, was glaube ich war zumindest bis vor kurzem Mitglied der Trainingsgruppe von Kipchoge und so weiter. Die Liste lässt sich noch endlos fortsetzen. Das ist ja dann schon ein systemisches Problem. Du hast vorher auch gesagt, es ist jetzt kein Staatsdoping, aber ich glaube, es ist schon zumindest verbandseitig lange Zeit sehr geduldet gewesen. Ne? Es war bequem, weil man hat vielleicht gesagt, gib mir mal 100 Dollar und dann passt das, dann wird das nicht groß weiter verfolgt und so.
Also ich kann es auch so ganz lapidar sagen, dass die waren, alle habe ich gerade gesagt, vielleicht sage ich nicht alle, aber viele von denen waren in der Tat korrupt. Auch das war ja ein Teil unserer Berichterstattung.
Ist ja auch in dem Land generell ein großes Problem, auch bei der Polizei etc. Korruption ist ja da ja jetzt kein neues Phänomen.
Ja. Das kann man so sagen, ja. Ja. Also ich kann das alles unterstreichen, was du sagst. Also es ist ein Konglomerat verschiedenster Gründe, die am Ende dazu führen, dass es so ist, wie es ist. Und da muss man aber sagen, wenn man sieht, wie der Weltleichtathletikverband mit diesem Problem vor 10 Jahren umgegangen ist und wie er es jetzt tut, zumindest seine Athletics Integrity Unit, da muss man schon sagen, das ist ein großer, großer Fortschritt, wirklich ein großer Fortschritt. Ich möchte nur immer eins vermeiden, weil das ist halt im Journalismus früher noch mehr als heute, aber leider gibt es das halt immer noch, dass dieses, wie soll ich sagen, dieses Blamen von Einzelnen, von Individuen, wenn sie halt als Doper aus dem Verkehr gezogen werden, dann ist man ja schnell bei der Sache, guck mal, der ist aber auch ein Betrüger und der ist ein Betrüger und so einfach ist das halt alles nicht. In Kenia ist, wie gesagt, das alles systemisch zu betrachten. Häufig sind Athleten für mich eben nicht nur die Täter, die sind trotzdem verantwortlich für das, was sie tun. Selbst wenn einer nicht die Bildung hat, dann ist er in gewissem Rahmen, finde ich, auch für das verantwortlich, was er tut. Ja. Auch wenn er hinters Licht geführt wird, natürlich weniger oder gar nicht. Aber trotzdem finde ich, dass man immer sagen muss, dass, ob das übrigens in Kenia so ist oder auch in anderen Ländern, ganz häufig sind halt Athleten eben auch Betroffene oder Opfer eines solchen Systems.
Auf jeden Fall.
Und das ist halt in Kenia aus meiner Sicht besonders stark ausgeprägt. Trotzdem finde ich es richtig, was die Athletics Integrity Unit macht, denn sie muss den Finger in die Wunde legen, sie tut das auch. Und der abschreckende Effekt, den hat es ja nicht nur auf die Athleten hoffentlich irgendwann mal, noch hat es den offensichtlich nicht. Scheint ja dann, manchmal muss man fast glauben, die schiere Verzweiflung zu sein, weil man trotz dieses deutlich engmaschigeren Netzes immer noch so weitermacht. Aber ich möchte halt unterm Strich nur betonen, die Athleten sind es nicht alleine, auch wenn der Weltverband der Leichtathleten da einen deutlich besseren Job macht als vorher und ihn auch machen muss. Und ehrlicherweise andere Sportverbände sich daran teilweise schon mal ein Beispiel nehmen könnten.
Ja, das ist ja genau der Punkt, dass viele Sportarten ja sagen, ja, wir sind sauber, weil sie keine Proben machen oder weil sie keine Fälle haben, weil sie gar nicht systematisch
absurd,
suchen. Ja.
Keine externen Kontrolleure zulassen.
Ja, genau, das ist ja
ist komplett absurd.
Komplettes Verdrehen natürlich von Realitäten.
Ja. Aber das sage ich dir immer als Journalisten, das ist ja, was ich immer sagen meine. Weshalb unser Job als Journalisten ist es, genau da hinzugucken, wo Leute so einen Schwachsinn erzählen. Ja. Es ist ein völliger Irrsinn, ja, in manchen Sportarten. Ich nenne dir ein Beispiel, das weißt du ja auch, weil du ja damit ja auch in der Vergangenheit beschäftigt warst. Triathlon ist eine Sportart, die komplett unter dem Radar ist, weil man sich damit nicht beschäftigt. Könnte man sagen, Hajo, warum machst du das denn? Ihr habt da eine extra Redaktion dafür, warum macht ihr das einfach nicht? Antwort ist darauf, wir finden leider Gottes auch in der Triathlon-Szene nicht so viele Dinge, die wir belegbar ja auch berichten können. Und dazu kommt, dass diese ganze Berichterstattung über Doping ein so unglaublich rechercheintensives Feld ist. Wir reden hier von 25 bis 30 Sportarten insgesamt auf der ganzen Welt mit 200 Ländern. Kannst du sagen, ja, wir haben ja nicht überall unsere Lupe drauf. Aber da ist es leider so, dass manche Dinge dann halt nicht so von uns intensiv recherchiert werden können, weil es schlicht und weil an der Zeit mangelt, ja, oder an den Ressourcen mangelt. Aber trotzdem ärgert es mich dann manchmal, wenn ich sehe, wie in manchen Sportarten dann irgendwelche Leute erzählen, guck mal, was für ein robustes Anti-Doping-Programm wir haben, Anti-Doping-Programm, und dann guckst du mal hin und stellst fest, dass die noch nicht mal auf Epo testen, ja. Also das ist sowas von absurd, ja. Und dann kommen leider Gottes noch manche Journalisten, das meine ich halt wirklich, die es echt nicht einschätzen können, und die dann diese irgendwie Pressemitteilungen von Leuten verlesen oder von Verbänden, die sich dann dessen rühmen. Denk mal, Ralf, daran, was es für Pressemitteilungen unter Lamine Diack gegeben hat.
Noch, ja, weißt klar. Du? Ja. Früher Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes, ja. Deshalb lass uns nochmal auf einen anderen Punkt kommen, der ja dir und Leuten, die sich damit auseinandersetzen, immer wieder auch klar macht, dass vieles ja auch über die Mittelgruppen, die eingesetzt werden, geht, ja, weil es ist ja jetzt nicht so, dass eine Sportart alleine nur sich mit einem Dopingmittel auseinandersetzt, sondern ja im Prinzip dann alle Sportarten, die in einem bestimmten Leistungszusammenhang stehen, also Ausdauersport, ja. Jetzt zuletzt waren halt die positiven Fälle der kenianischen Läuferinnen und Läufer fast alle auf ein Kortikoid zurückzuführen, das jetzt ja gar nicht neu war, ja, oder irgendwie fancy, sondern das tatsächlich ja bei Lance Armstrong schon aufgetaucht ist, ja. Was ist denn das für ein Hintergrund? Mhm. Was ist denn das für ein Hintergrund, Tayo?
Ja, das habe ich bisher auch noch nicht so richtig rausbekommen, was das ist. Also ganz ehrlich, möglicherweise hat dieses Kortikoid noch irgendwelche Nebenwirkungen oder Wirkungen, von denen wir nichts wissen, denn es macht überhaupt gar keinen Sinn, ehrlicherweise, so ein auffällig und leicht zu entdeckendes Medikament zu nehmen, das verstehe ich auch nicht. Aber ich gebe auch zu, habe ich auch schon vorher gesagt im Vorgespräch, ich habe mich jetzt mit den konkreten Fällen vor Ort in Kenia nicht beschäftigt. Ich war schlicht und einfach nicht da oder habe nicht mit Leuten darüber näher gesprochen. Aber das ist schon auffällig. Aber ich kann uns auch, ohne jetzt zu viel zu verraten, sagen, dass es wahrscheinlich in der Zeit ist, jetzt doch mal wieder ein bisschen näher hinzugucken dort, was in Kenia passiert. Aber ich habe auch keine richtige Erklärung dafür. Es ist ja ein Mittel, interessanterweise ist ja auch letztes Mal im Wettkampf entdeckt worden, wo es ja auch verboten ist. Mhm. Und das verstehe ich nicht. Also ich habe echt keine Erklärung dafür. Ich habe überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür, was ich jetzt sage. Aber es klingt so absurd, dass man sowas macht. Das ist ja ungefähr so wie besoffen vor einem Polizeirevier zu fahren.
Genau.
Darauf zu hoffen, dass man nicht kontrolliert wird von der Polizei, nicht in eine Mausefalle gerät. Das ist eigentlich irre. Oder nicht, dass einer einen anhält. Und deswegen frage ich mich manchmal, will da einer irgendjemand was Böses antun? Ist es also ein Anschlag? Kann es aber auch nicht sein, weil es ja nicht etwa ein einmaliges Event ist, sondern auch
genau, weil es so massiv ist. Also der interessante Fun-Fact
hier. Also ich habe keine Erklärung momentan.
Ja, der Fun-Fact da ist nämlich, dass von diesen 23 in diesem Jahr bereits überführten Kenianerinnen und Kenianern 10 Stück auf dieses Mittel positiv getestet wurden, aber weltweit in der Leichtathletik nur 2 weitere Fälle auf dieses Mittel getestet wurden. Und das ist ja ganz merkwürdig, weil, wie du selbst sagst, es ist verhältnismäßig, es ist nichts Modernes. Es ist aus der Zeit schon von Bradley Wiggins, Lance Armstrong. Es ist ein Kortikoid, Entzündungshemd und unterdrückende Wirkung auf das Immunsystem, steht hier in dem Artikel. Was natürlich potenziell leistungssteigernde Nebenwirkungen noch anbelangt, von denen wir nichts wissen. Da müssen wir es mutmaßen, weil ansonsten ist es ja schon sehr komisch, dass in dieser Massierung in Kenia genau dieses Mittel zum Einsatz gekommen ist, ja offensichtlich.
Ja, aber ich hätte was dazu zu sagen. Es gibt noch eine These.
Okay.
Und zwar die These ist die, da bin ich jetzt aber nicht ganz sicher, dass ich mit unter Vorbehalt, es gibt natürlich auch Theories, Ausnahmegenehmigung für den Einsatz solcher Mittel. Und die werden manchmal erteilt und manchmal nicht erteilt.
Ja. Ja.
Ich möchte nicht wissen, welchen Ausmaßes es ist, dass das in manchen Ländern reihenweise TOEs, Ausnahmegenehmigung für den Einsatz solcher Präparate, ausgegeben werden von ominösen Leuten, so dass dann es zwar meinetwegen einen auffälligen Befund gibt, aber am Ende keinen Dopingfall.
Ja.
Und deswegen weiß ich nicht, wie das anders oder wo anders gehandhabt wird. Und wer weiß, ob in Kenia aufgrund der intensiven Arbeit, und da habe ich leider keinen Einblick in die konkreten Details dessen, was da gerade abgelaufen ist. Aber vielleicht ist es möglich, dass die AIU, und die sind ja clever, vielleicht mal sich haben, sich das mal genauer angeschaut haben, was mit diesen TOEs da ist oder welche Leute glauben, irgendwas nehmen zu müssen. Und vielleicht haben sie dann entdeckt, dass das alles Fake-Geschichten sind. Reine Spekulation. Mhm. Aber bei der auffälligen Zahl, wie du es gerade gesagt hast, eines Mittels, das man normalerweise nicht nehmen sollte, weil es halt kinderleicht aufzuspüren ist, muss man sich die Frage stellen, warum sind es dann am Ende Dopingfälle?
Ja? Ja.
Damit würde ich sagen, möglicherweise nehmen viel mehr Leute dieses Zeug.
Ja, ja, Dunkelziffer.
Aber, und so, ja. Genau, aber sie können immer sagen, guck mal, ich darf das ja nicht.
Ja, ein weiteres Indiz, was für deine Theorie spräche, Hajo. Ich glaube, bei fast allen von diesen Fällen war als zweiter Punkt Tampering, also eine Manipulation der Proben, ein Thema.
Okay.
Das würde dafür sprechen. Ne? Das könnte zum Beispiel falsche TOEs, also falsche Ausnahmegenehmigungen sein, etc.
Genau. Ja.
Also das,
und das ist übrigens nichts Besonderes, ehrlicherweise. Das kann ich mir vorstellen, wie es kinderleicht in Kenia funktioniert. Kinderleicht.
Ja, ja. Und das ist ja auch nicht neu, dass dafür Geld bezahlt wird, ne? Für Ausnahmegenehmigungen. Ja, also das
kann man so sagen, ja.
Ja,
und teilweise auch bei den Kontrolleuren. Ich kenne Geschichten von ach Gott, wie heißt der? Kiplagat, glaube ich.
Die Geschichten
kannst du. Der doch gefragt hat, ob der Kontrolleur in seinen Becher pinkeln könnte.
War das meinst das? Meinst du jetzt den ehemaligen Präsidenten des kenianischen Verbandes?
Den ehemaligen Marathonläufer, der auch Frankfurt gewonnen hat. Gott, wie hieß er?
Ach so.
Nicht Kiplagat. Ja. Kipsang, Entschuldigung, Kipsang, wo es irgendwie drum ging, ob er den Kontrolleur gefragt hat, ob er ihm für, keine Ahnung, $500, ob er in den Becher pinkeln kann und sowas. Das wird wahrscheinlich auch, also das wird nicht immer abgelehnt. Der Kontrolleur damals hat das offensichtlich abgelehnt, deswegen gab es ja dann da auch die Probleme eben für Kipsang, aber das wird wahrscheinlich auch oft genug nicht abgelehnt, sondern die $500 werden genommen und dann wird eine Probe eingeschickt, die natürlich gar nicht von dem Athleten oder der Athletin ist.
Also auch ein Arzt ist kein schwerreicher Krösus in Kenia und kann das Geld gut gebrauchen.
Auf der anderen Seite, Hajo, die Fälle zeigen ja jetzt das, was passiert. Ja, das du hast ja schon gesagt, dass die Leichtathletik sich da ja völlig anders aufgestellt hat als zu früheren Generationen und eine andere Kultur halt da versucht hat. Der positive Effekt ist jetzt erstmal ja, dass Dopingfälle auch im, wie Philipp das nennt, High-Roller-Bereich, also da, wo wirklich Geld verdient wird, auffliegen. Aber die Kulturänderung hat ja noch nicht stattgefunden. Das ist halt der nächste, viel schwierigere Weg. Ja,
ja, auf einem Planeten, auf dem es rund 200 Länder gibt, die im IOC drin sind, eine globale kulturelle Veränderung zu erreichen, ist auch wahrscheinlich eher eine Perspektive, die nicht realistisch ist. Dazu wissen wir vom weltweiten Anti-Doping-Kampf, dass der komplett heterogen ist. Es gibt Länder, in denen, und das ist jetzt nicht nur einfach Stammtisch-Rederei, sondern das basiert einfach auf Fakten, in denen Dopingkontrollen schlicht und einfach entweder gar nicht stattfinden oder manipuliert werden oder versucht werden zu verhindern oder, wie wir es von Russland wissen, wenn im Labor später Testergebnisse verfälscht werden, alles Mögliche, weil es sich eben keiner, auch wenn die WADA das Gegenteil behauptet, keiner wirksamen Kontrolle momentan gibt es dort. Und deswegen ist es ganz, ganz schwierig. Ich meine, das ist kein Geheimnis, wenn ich, was ich jetzt sage, das kann ich auch öffentlich erzählen. Wir würden gerne natürlich auch Recherchen in China machen. Aber es gibt keine Recherchen in China, weil man in China diese Recherchen nicht machen kann. Was heißt das? Unterm Strich, der Eindruck entsteht, es gibt ja nicht so viele Dopingfälle in China. Was ist denn das für eine absurde Situation? Wenn ein Land sich selbst kontrolliert, und das wird in China mit hoher Wahrscheinlichkeit nach all dem, was ich mitbekommen habe, wir waren ja selber schon dort auf Recherchen, als es noch möglich war. Was ist das für eine Situation? Und da muss ich sagen, ist es halt wieder der Offenbarungseid der Welt-Anti-Doping-Agentur, die im Wissen, dass es genau so läuft, halt nach außen hin ständig sich ins Schaufenster stellen und erzählen, wie effizient und wie teuer sie sind. Das ist wirklich aus meiner Sicht absurd. Ja. Und insofern glaube ich, eine kulturelle Veränderung jetzt in Kenia gerne und richtig, muss ja auch so sein, immer besser als wenn es keine gäbe, logischerweise. Das ändert aber eben nichts daran, dass wir ein globales, weiterhin globales Problem haben, das von viel zu wenigen Playern angegangen wird. Und da will ich gar nicht jetzt alarmistisch sein, sondern es ist einfach aus meiner Sicht eine nüchterne Beschreibung der Fakten. Und wenn sich da nicht Grundlegendes an den Kontrollmechanismen ändert, und zwar an den Regeln, die vorgegeben sind, dann wird das auch so bleiben. Und das ist eigentlich eine traurige Botschaft für den Sport. Aber ich bin da nicht sehr optimistisch, zumal kann ich jetzt auch anklingen lassen, wir gerade auch wieder diesbezüglich recherchieren und auch global momentan unseren Blick mal mehr aufs Übergeordnete gelenkt haben, was da alles im Argen liegt. Das ist schon traurig.
Lass uns einen ganz kleinen Blick mal in die Zukunft werfen. Es wird ja schon seit Langem über Gendoping philosophiert, über wirklich dann artifizielle Medikamente, die vielleicht jetzt noch gar nicht im Sport angekommen sind. Kann eine Genforschung aus deiner Sicht wirklich nochmal ein anderes Gefährdungspotenzial haben oder sogar umgekehrt den Weg zu einer effektiveren Testung nicht auch öffnen?
Gute Frage. Möglicherweise beides. Ja, über das Zweite, dass es eine effektivere Testung geben kann, habe ich mir noch gar nicht so viel Gedanken gemacht, aber es stimmt eigentlich, ist ein Punkt. Kann sein, denn dadurch, dass die Verfeinerung von
Analysemethoden, ne?
Genau. Analysemethoden oder eben auch führt ja auch dazu, oder anders formuliert, fangen wir lieber von vorne nochmal an. Also die Tatsache, dass Menschen in die Lage versetzt werden, sich quasi selbst zu dopen, wenn der Körper sich selbst dopt, das ist ja ein Mechanismus. Und der Mechanismus wird ja wissenschaftlich erforscht. Das heißt, die Wege, wie das passiert, die sind ja nachgezeichnet. Und weil die Wege, oder wie es passieren kann. Und deswegen sind natürlich auch ist ja auch die Nachweisbarkeit dessen, weil man es ja quasi selbst auf den Weg bringt, ist natürlich durchaus gegeben. Hört sich jetzt alles sehr theoretisch an. Aber was ich damit sagen will, das eine kann passieren wie auch das andere. Gleichwohl muss ich schon sagen, dass es mir schon ein bisschen Angst macht, wenn ich irgendwann weiß, dass der Körper eben selbst körpereigene Stoffe in einem Übermaß produziert, die dazu führen, dass er halt eine andere Leistungsfähigkeit hat, als das bisher der Fall war. Und das ist allerdings ein Szenario, was schon vor 20 Jahren diskutiert worden ist und auch vor 10 Jahren diskutiert worden ist. Und bis zum heutigen Tag, auch wenn es immer wieder Hinweise dafür gibt, ist zumindest in der breiten wissenschaftlichen Debatte, wie ich sie verfolge, offensichtlich keine Kenntnis darüber vorhanden, dass dieses auch im großen Stil im Sport bereits passiert. Das muss man auch sagen. Also wir hatten auch schon 2008 in China, hatten wir mal undercover gearbeitet und haben damals in einem chinesischen Krankenhaus herausbekommen, dass die Stammzellbehandlung für Spitzensportler anbieten, was ja auch eine, wenn man so möchte, Variante des Gendopings gewesen ist. Aber erstens kommt man in China nicht mehr rein oder zumindest schwer an solche Sachen ran, um es zu recherchieren. Und zum Zweiten gibt es halt auf der anderen Seite eben auch keine große öffentliche Debatte weltweit darüber. Also insofern, ich bin ein bisschen, wenn man so möchte, blank, wenn es jetzt darum geht zu sagen, ist das jetzt schon so? Aber ganz sicher, da bin ich allerdings überzeugt von, wird es irgendwann so sein. Die Frage ist nur, wann. Und das wiederum macht mir auch wirklich Angst, was den Sport betrifft, weil dann wird das, was wir in Teilen längst schon haben, weltweit, noch viel krasser sein, dass wir Verhältnisse haben wie in der Formel 1, wo es am Ende so ist, dass man seinen Körper so tunt, dass der Motor und meinetwegen auch noch die ganzen Leute drumherum, die dafür sorgen, dass der Motor dann entsprechend auch gut vorbereitet ist und funktioniert, in einem Ausmaß die Leistungsfähigkeit eines Individuums beeinflussen, dass ich eigentlich glaube, dass das dann noch viel weniger mit Sport zu tun hat, als wir es heute haben. Das klingt alles ein bisschen Science-Fiction-mäßig, mag sein. Allerdings habe ich halt auch von Experimenten in China gehört, in Russland, auch zu DDR-Zeiten von gewissenlosen Menschen, die in der Medizin oder in anderen Bereichen der Wissenschaft arbeiten. Und deswegen glaube ich, dass jegliche medizinische oder auch andere Fortschritt in der Genforschung eben über kurz oder lang auch im Sport seinen Niederschlag finden wird.
Ja, klingt nach einer düsteren Zukunft, ne? Aber wie gesagt, mir kam eben der Gedanke, dass man eben über ein Genabbild natürlich auch darstellen kann, dass meine Gendatenbank immer noch so ist, wie sie ist, als ich geboren wurde. Ja, also dass da natürlich auch andere Optionen zumindest entstehen können, um effektiver zu testen. Ne?
Da, weil stimmt, das ist ja. Aber wie gesagt, gut, dass du es jetzt nochmal konkreter machst. Ja. Das ist der Punkt, da hast du, finde ich, auch wirklich einen Punkt, wobei ich ehrlich gesagt dabei buchstäblich nicht so drinstecke, um zu wissen, ob sich etwas verändert.
Ja, aber ein Gedankenkonstrukt.
Guter Gedanke,
finde ich. Weil wir ja die Unzulänglichkeit von Tests halt ja immer noch sehen, ja, weil bestimmte Sachen einfach nicht zu erkennen sind oder sehr schlecht.
Es ist noch viel schlimmer, Ralf. Es ist noch viel schlimmer. Also es geht ja nicht nur darum, dass manche Dinge nicht zu testen sind. Sie werden einfach nicht getestet.
Genau.
Das ist das Problem. Ja. Also sie könnten ja getestet werden. Ja, aber wenn du halt weißt, das sind bestimmten Sportarten aus Finanzgründen oder auch aus empirischen Erhebungen heraus, ja, oder aus kalkulierten Gründen, ganz genau. Was ich nicht suche, das finde ich auch.
Exakt.
Ja, und das ist das Problem. Und deswegen glaube ich, dass diese ganzen, wenn ich irgendeine DPA-Meldung lese, wo es wieder heißt, es gab keinen positiven Test bei den Olympischen Spielen oder keinen Dopingfall oder ganz wenige. Wenn ich dann, wo bei Olympia vielleicht noch ein bisschen was anderes ist, weil da in der Tat mehr passiert, aber bei anderen Veranstaltungen, wenn ein Weltverband ganz voller Stolz mitteilte, was sie für ein tolles Anti-Doping-Programm haben, aber kein Mensch fragt man nach, was heißt denn das eigentlich, was ein gutes Anti-Doping-Programm ist? Wie viel Prozent der Testverfahren werden dann überhaupt auf bestimmte Verfahrensweisen überhaupt untersucht? Wie viel sind es denn? Ja, und da wirst du feststellen, dass in manchen Sportarten es ganz schön wenig sind. Ja, oder dass manche Leute nicht kontrolliert werden dürfen zu bestimmten Zeitpunkten und all solche Sachen. Oder diese ganzen, in der Tat ist ja bekannt, die Frage, was passiert, wenn ein Kontrolleur aus dem Ausland in ein Land einreist und der steht an der Grenze und wird nicht reingelassen oder er wird reingelassen, aber jeder weiß, wer es ist und dann wird mal kurz telefoniert. Es hört sich alles so banal an, hat man schon tausendmal gehört, aber genauso läuft das Geschäft halt, ja? Weil die Kontrolle nicht unabhängig ist. Also darüber könnte man echt ein Buch schreiben.
Und wahrscheinlich ein Fortsetzungsroman, ja. Mario, fast eine Stunde, super spannend, mit vielen Hintergründen und ich glaube, dass eine große Community gar keine Ahnung von deinem ausgefeilten läuferischen Leben hat oder hatte. Ja, das heißt, du weißt erstens, worum es geht und zweitens gehörst du auch zu den Verrückten, die unbedingt Marathon laufen mussten. Ja, das haben wir dann
mussten.
Mussten. Genau. In der Vergangenheit und abgeschlossen. Ne?
Who knows?
Man soll niemals nie sagen, ja.
Ja, wobei in der Tat, also was ich mir schon vorstellen könnte, wäre mal so einen 10-Kilometer-Lauf mal wieder zu machen. Ja, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Ja.
Pass auf, da haben wir natürlich gleich was für dich. 6. November, ne? Unsere Challenge. Ja, wir laufen mit unserer Community nicht gegen, sondern mit, ja, weil
virtuell
gegen, absurd, warum sollte ich da mitmachen? Ja, 11,11 Kilometer, ja, kannst du schaffen, Hajo, ne? Da musst du nicht singen oder gehen.
Wo ist das?
Das kannst du zu Hause machen.
Kannst du in Berlin oder wo auch immer du dich aufhältst machen. Da brauchst du, genau, kannst du dich tatsächlich über den Link registrieren in unseren Podcast-Shownotes. Bist natürlich herzlich eingeladen, ist alles for free und würde uns natürlich freuen. Ansonsten kann ich mir sehr gut vorstellen, falls du natürlich Zeit und Lust hast, dass wir dich bestimmt auch in der Zukunft nochmal einladen. Wer weiß, was du auch noch uns allen sozusagen präsentieren wirst in den nächsten Recherchen, die dann irgendwann bestimmt auch wieder in der ARD zu sehen sein werden. Und ja, wir werden natürlich sonst mal gucken und die Sachen, wie soll ich sagen, die Entwicklungen, ja, in Kenia und generell in Ostafrika weiter im Auge behalten. Wir haben die Folge mit Absicht mal heute so gestaltet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind sonst sehr heiter, wir sind sonst immer sehr positiv, aber man muss, glaube ich, um das gesamte Bild, zumindest im Hochleistungssportbereich, auch ehrlich abzubilden, auch durchaus mal sowas, glaube ich, ein bisschen ausführlicher thematisieren. Noch dazu, wenn wir natürlich den Zugriff haben auf so Experten wie Hajo, da freuen wir uns natürlich, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank dafür und für die spannenden Einblicke.
Und wenn ihr mal Hinweise habt zu Kenia oder zu was auch immer, könnt ihr euch jederzeit an mich oder auch an meine Kollegen wenden, weil das, was man in Hinweisen hat, reicht nicht für die Berichterstattung, aber man kann ihnen nachgehen und dann kann irgendwann eine Berichterstattung daraus werden.
Super. Das haben wir im Hinterkopf. Vielen Dank, Hajo, und an euch alle. Ja, macht's manchmal auch gehend. Ja, auch das kann schön sein. Ja, nicht auf dem Laufband. Hajo, ne, du hast es nicht mitgekriegt. Philipp hat sich ein Laufband gekauft. Der läuft jetzt drinnen. Ja, ich verstehe es nicht, aber na gut. Kommt Info. Ne?
Für den Winter vorsorgen.
Jeder, wie er mag.
Ja.
Alles Gute.
Bis dann.
Danke.
Tschüss. Wir wünschen euch was. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.